Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Uli Schäfer. Und es geht los mit der Handball-Europameisterschaft. Die deutsche Nationalmannschaft hat am Abend ihr zweites Hauptrundenspiel verloren. Die deutsche Mannschaft unterlag nach zahlreichen Corona-Fällen gegen Mitfavorit Norwegen 23-28. ARD-Reporter Thorsten vom Wege hat das Spiel kommentiert. Wie fällt denn Ihr Fazit aus?
Naja, eigentlich ist das mal der Normalfall eingetreten. Die Deutschen haben gegen ein internationales Top-Team nicht gewinnen können. Das war zu erwarten, eingedenk der Konstellationen, die ja in den letzten Tagen nun hinlänglich beschrieben wurden. Aber nichtsdestotrotz haben ja Fehler oder Niederlagen immer mehrere Ursachen. Ich will mal zwei nennen. Da gab es zum einen den taktischen Kniff der Norweger, ihren Superstar Sander Sagosen gar nicht so oft ins Spiel einzuwechseln, sondern dafür Erik Toft. Der traf dann auch gleich 7-mal, wurde Man of the Match und mit dem kamen die Deutschen in der eigenen Deckung überhaupt nicht zurecht. Auf der anderen Seite fehlte den Deutschen aus den bekannten Gründen eben auch die sogenannte Breite des Kaders. Da hat Alfred Gislason zwar alles Mögliche versucht, aber egal wen er reingebracht hat, keiner hat so richtig gezündet im Angriff und demzufolge hat man viel zu wenig Tore erzielt, scheiterte viel zu oft am gegnerischen Schlussmann oder machte zu viele einfache Fehler. Und das war dann eben die Konsequenz dieses 23-28.
Das war ja jetzt die zweite Niederlage für das DHB-Team in der Hauptrunde. Ist der Traum vom Halbfinale jetzt schon geplatzt oder gibt es da doch noch etwas Hoffnung?
Also aus eigener Kraft können es die Deutschen nun nicht mehr lösen. Sie müssten jetzt auf Schützenhilfe hoffen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, als die deutsche Mannschaft noch in der Urbesetzung, von der man ja jetzt sprechen muss, inzwischen ist es ja die bunte Truppe von Alfred Gislason, in Bratislava eintraf, da war dieses Halbfinale auch nicht unbedingt das zwingende Ziel, sondern da ging es in erster Linie darum, Erfahrungen zu sammeln in diesem Turnier für Turniere, die die Deutschen für wichtiger achten und die noch kommen, beispielsweise die Heim-EM in 2 Jahren im eigenen Land.
Thorsten vom Wege war das nach der Niederlage des DHB-Teams gegen Norwegen bei der Handball-EM. Das Gespräch habe ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Deutschland spielt am Sonntag noch gegen Schweden und am Dienstag dann gegen Russland. Spanien besiegte heute Russland 26-25, Schweden gewann gegen Polen 28-18. Und jetzt zum Fußball. In der Bundesliga standen sich zum Auftakt des 20. Spieltags heute Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld gegenüber. Frankfurt hätte mit einem Sieg auf einen Europapokalplatz springen können, doch gewonnen hat überraschend Bielefeld 2-0. Die Arminia holte damit wichtige Punkte im Abstiegskampf. Martina Knief berichtet.
Das war ein tolles Bundesligaspiel von Arminia Bielefeld, was auch zu Recht mit einem Sieg bei Eintracht Frankfurt belohnt wurde. Patrick Wimmer brachte die Arminia bereits in der 5. Spielminute in Führung und in der 27. Minute legte er auf für Alessandro Schöpf. Der drückte den Ball mit der Brust über die Torlinie des Frankfurter Tores. 2-0 der Pausenstand für die Arminia und die Frankfurter Eintracht hatte in der ersten Halbzeit eine Riesenchance durch Jesper Lindström vergeben. Im zweiten Durchgang die Arminia bemüht, weiter Offensivakzente zu setzen. In der Nachspielzeit hatte Eintracht Frankfurt die größte Chance für einen Treffer. Aber Raphael Boré scheiterte freistehend an Bielefelds Torhüter Stefan Ortega. So blieb es am Ende beim hochverdienten 2-0 Erfolg von Bielefeld in Frankfurt.
Sagt Martina Knief. Kurzer Blick auf die Tabelle. Frankfurt liegt auf Platz 8 und Bielefeld verbessert sich auf Platz 14, hat vorerst 2 Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz. Ein besonderes Spiel gab es heute in der 2. Liga. Da empfing der Hamburger SV den Stadtrivalen und Tabellenführer FC St. Pauli. Aus Hamburg berichtet Jörg Tegelhütter.
Es war ein rasantes Stadtderby, in dem der HSV einen Rückstand drehte und am Ende verdient mit 2-1 gewann. Die Gastgeber waren vor 2000 Zuschauern vom Beginn an das dominierende Team, vergaben aber im ersten Durchgang viel zu viele Chancen und wurden nach einer halben Stunde mit dem 0-1 durch St. Paulis Torjäger Burgstaller bestraft. Schonlau per Kopf und Jatta schafften dann nach der Pause doch noch die Wende und bescherten dem HSV den ersten Derby-Heimsieg nach mehr als 20 Jahren. Mehr noch, der Hamburger Sportverein ist wieder mittendrin im Aufstiegsrennen der 2. Liga. St. Pauli hingegen blieb nach dem sensationellen Pokalerfolg unter der Woche gegen Dortmund in der Liga vieles schuldig und ist nun bereits zum 4. Mal in Folge sieglos geblieben.
In der Tabelle liegt der HSV jetzt auf Platz 3, nur noch 3 Punkte hinter Spitzenreiter St. Pauli. Und der 1. FC Nürnberg ist neuer Tabellenvierter. Die Franken gewannen am Abend in Düsseldorf 1-0. Luise Kropf berichtet über das Tor des Abends.
Das Tor zum 1-0-Sieg, eine Co-Produktion zwischen Linus Tempelmann und Nikola Dovedan. Tempelmann schoss aus der 2. Reihe, Dovedan fälschte unhaltbar ab. Offiziell als Torschütze gelistet ist Linus Tempelmann. Dovedan war mit seinem Knie allerdings als letzter am Ball und wollte nach dem Spiel für seine tatkräftige Unterstützung beim 4. Saisontor von Tempelmann aber keinen ausgegeben bekommen. Die 3 Punkte gegen Düsseldorf würden ihm und seiner Mannschaft reichen.
Berichtet Luise Kropf. Düsseldorf gerät mit der 3. Niederlage in Serie noch mehr in Abstiegsgefahr. Wir bleiben beim Fußball, aber jetzt wird es hintergründiger. Stichwort Deutscher Fußballbund. Auf dem DFB-Bundestag wird Mitte März ein neuer Präsident gewählt. Und nicht nur das, es geht unter anderem für DFB-Interimsboss Rainer Koch auch darum, Macht und Privilegien zu erhalten. Über den Wahlkampf im DFB berichtet Thomas Kistner.
Die Amateurfraktion um ihren Chef Rainer Koch und Kandidat Bernd Neuendorf steht gegen den Ligavertreter Peter Peters, der aktuell als Doppelspitze mit Koch den krisengeschüttelten DFB führt. Beim Bundestag im März wollen Peters und die Liga endlich die Ära des Strippenziehers Koch beenden. Der aber würde unter einem Präsidenten Neuendorf weiter an der Spitze mitmischen. Nun zeigt der Blick in die internen Satzungsanträge für den Wahlkongress, dass das Amateurlager offenbar mit Wahlgeschenken geködert werden soll. Das von Koch und Co. dominierte Präsidium beantragt, den Kreis von Amateurvertretern, die Entgelte erhalten dürfen, stark zu erweitern. Zudem sollen die Verbandsfürsten ihre Vergütungen künftig wieder selbst regeln. Das tat bisher ein unabhängiger Ausschuss mit Finanzexperten um den früheren Wolfsburger VW-Manager Wolfgang Hotze. Aber die externen Aufpasser hatten sich wenig flexibel gezeigt. Sie empfanden die DFB-Saläre als ausgereizt, die sich zwischen satten 51.600 Euro plus Verdienstausfall für normale Präsidiumsmitglieder bis hinauf zu 246.000 Euro für den Präsidenten bewegen. Die Amateure wollen, dass künftig der DFB-Vorstand über Entgelte oder Sachzuwendungen befindet. Die Details soll eine neue Finanzordnung festlegen. Dieses Papier kennt pikanterweise niemand. Es soll erst beim Bundestag als Dringlichkeitsantrag eingehen. Besonders irritierend auch für das Profilager, das Gros des DFB-Vorstandes, der künftig über Zahlungen entscheiden soll, bilden die 26 Präsidenten der Landes- und Regionalverbände und damit jene Landesfürsten, die Nutznießer der großzügigen Vergütungsreform sein sollen. Anders als bisher. Mehr Geld, kaum externe Kontrolle, nicht genug. Das Amateurlager um Koch und Neuendorf will zudem das Präsidium um eine weitere Stelle aufblähen, was noch mehr Versorgungsaufwand bedeutet. Auch dagegen wehrt sich die Liga per Satzungsantrag.
Ein Beitrag von Thomas Kistner und den können Sie gerne nachhören bei uns im Netz unter deutschlandfunk.de/sport. Genau dort finden Sie auch unser Sportgespräch mit dem möglichen neuen DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf. Sehr zu empfehlen. Anderes Thema, Tennis. Olympiasieger Alexander Zverev steht beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne im Achtelfinale. Zverev besiegte den Rumänen Radu Albot in 3 Sätzen. Ina Kast berichtet.
Nach seinem glatten Dreisatzerfolg stand Alexander Zverev gemeinsam mit seinem Bruder Mischa noch eine ganze Weile auf dem Trainingsplatz. Noch ein paar Bälle schlagen, an Kleinigkeiten feilen. Denn so richtig euphorisch klang Zverev nach seinem Sieg in der 3. Runde noch nicht.
Von der Grundlinie war es in Ordnung. Am Ende des Tages, ich meine, ich bin froh, dass ich durch bin. Ich bin froh, dass ich in 3 Sätzen durch bin und alles andere schauen wir in der 2. Woche dann.
Wo er sehr auf ein Viertelfinale gegen Rafael Nadal hofft. Erstmal aber muss der 24-jährige Deutsche die 1. Turnierwoche gut zu Ende bringen und ein gutes Achtelfinale spielen. Mit Denis Schapovalov wartet ein unbekümmerter, energiegeladener Gegner.
Ich denke, er ist einfach auch ein Spieler vom höheren Niveau, als gegen die ich bis jetzt gespielt habe. Aber ich werde mein Bestes geben. Ich werde versuchen, meinen Rhythmus so zu bekommen, dass ich auch gegen Schapovalov erfolgreich sein kann übermorgen. Und mal schauen, wie es dann läuft.
Und egal, wie es läuft, direkt nach dem Match wird Zverev bestimmt noch eine extra Trainingseinheit einlegen.
Zum Wintersport. Eine schlechte Nachricht gab es heute für Andreas Wellinger, den Skispringer. Der Olympiasieger von 2018 wurde positiv auf Corona getestet. Die alpinen Skirennfahrer waren heute in Kitzbühel unterwegs bei der Abfahrt auf der legendären Streif. Gewonnen hat das Rennen der Norweger Kilde. Die Deutschen fuhren nur hinterher. Taufik Khalil berichtet.
Dominik Schweiger, noch der Beste vom DSV, landet auf Platz 14 auf der leicht verkürzten Strecke. Wegen Wind wurde der Start 150 Meter nach unten auf die Mausefalle verlegt, damit dort beim Sprung keiner verblasen wird. Andreas Sander wird 23. Romet Baumann landet auf 25, Simon Jocher auf 29 und Josef Ferstl wird weit abgeschlagen, nur 33. Der Sieg geht an den großen Favoriten. Alexander Ormuth Kilde, zuletzt schon Sieger in Wengen und Bormio, holt sich die goldene Gams inklusive 100.000 Euro Preisgeld. Platz 2 geht an den Franzosen Claret und 3 an den Franzosen Gisin Donner, der mit der Startnummer 43 eine Sensation schafft.
Noch zwei Ergebnisse aus der deutschen Eishockeyliga. Nürnberg besiegt Wolfsburg 3:2. Krefeld unterliegt Ingolstadt 1:6. Und im Basketball Bundesliga Männer Braunschweig unterliegt Bayreuth 92:94. Das war Sportaktuell am Freitagabend. Ich bin Uli Schäfer. Schönes Wochenende.